Universitäten. Und wir haben aber das ISTA herangezogen als Vergleichsbeispiel, um einfach zu schauen, eine Institution, die als international immer wieder hervorgehoben wird, von besonders guten Leistungen, wie wählen die aus oder welche Freiheitsgrade sind hier in der Auswahl drinnen, die man vielleicht auch mit bedenken müsste. Das war die grundlegende Idee dahinter. Ein paar Worte zu unserer Auswahl. Wir haben zwei Volluniversitäten befragt, also ich sage gleich dazu, wen wir befragt haben in regionaler Verteilung. Einmal Wien, die Uni Wien und einmal die Uni Innsbruck. Dann zwei Unis mit etwas spezialisierterem Fokus, nämlich die Bodenkultur und die Wirtschaftsuniversität. Dann die Technische Universität, die TU Graz, die Medizinische Universität, die MedUni Graz, eine Kunstuniversität, die Kunstuni Linz, eine außeruniversitäre Einrichtung, das ISTA, und ich habe in Klammer geschrieben, Fachhochschule Campus Wien haben wir gesprochen. Und dann sind wir noch hergegangen und haben in drei Institutionen zwei Bereiche rausgenommen, um auch zu schauen, ob es da grundlegende Unterschiede gibt, und zwar in den Lebenswissenschaften und in den Sozialwissenschaften, nur um zu explorieren, ob da was drinnen ist, was man auch anders noch denken müsste, wenn man sich in unterschiedliche disziplinäre Bereiche gibt und damit auch ein bisschen die Binnendifferenzierung zum Thema zu machen und nicht so zu tun, als ob die Uni dieses eine homogene Ding ist, was sie ja eigentlich nie ist, wenn man es genau nimmt. Die Herangehensweise, wir haben zuerst einen Katalog an Dokumenten, die wir gerne hätten, entwickelt und haben die ausgeschickt an die Qualitätssicherungseinrichtungen, die ja auch unterschiedlich benannt sind in den verschiedenen Institutionen. Und zwar wollten wir Berufungsverfahren und Qualifizierungsverfahren abdecken, um zu schauen, sehen wir da vielleicht schon etwas, was man besonders hervorkramen sollte. Wir haben dann qualitative Interviews gemacht mit Expertinnen zu Berufungsprozessen an jeder Institution. Das sind meistens Qualitätssicherungsbüro oder Büro des Senats und so weiter. Da hat uns besonders die Prozesslogik interessiert. Also wie setzt man das auf und was kann man da beobachten durch sich das anschauen. Und dann haben wir mit den Rektorinnen und den VizerektorInnen, beziehungsweise je nachdem, wer dafür zuständig ist, das ist ja auch unterschiedlich geregelt, je nach Universität, welche strategischen Visionen haben diese Personen, was sehen sie sozusagen, wie sehen sie dieses Tool der Berufung als eine Möglichkeit, die Universität, der sie vorstehen, quasi hier zu gestalten. Und dann haben wir mit DekanInnen gesprochen, an je zwei Fakultäten, Sozialwissenschaften, an drei Universitäten. Wir haben das Ganze transkribiert und haben dann auch, die ich gleich vorstellen werde, sogenannte Choreografiedarstellungen gemacht. Also wie stellt man sich das vor, das Ballett des Ablaufes quasi, wer spricht da wann mit wem und wer darf was wem sagen und so weiter und so fort. Wir haben das auch zurückgefüttert an die Institutionen, weil es natürlich ganz interessant ist, was versteht man von diesen Dokumenten. Das alleine ist ja schon spannend, wie wandelt man die in etwas um, was dann eine grafische Darstellung ist. Das war aber sehr interessant, das zu machen, weil es uns sehr schön gezeigt hat, wie hoch die Unterschiede dann zum Teil auch sind. Obwohl man doch davon ausgehen könnte, da gibt es ein Gesetz und das Gesetz sieht ganz genau vor, wie das abzulaufen hat. Also das so war es nicht. Was vieles der heutigen Vormittagsdiskussion auch dann noch einmal in einem anderen Licht erscheinen lässt, weil natürlich bestimmte High-Level-Policy-Analysen, natürlich wie sie runtertrickeln sozusagen in die Praxisebene, dann sehr unterschiedliche Phänomene zutage bringen können. Ein paar übergreifende Beobachtungen. Was uns überrascht hat und auch sehr spannend war zu sehen, waren die großen Unterschiede in den Verfahrenschoreografien. Das würde zu weit gehen, die jetzt wirklich alle nebeneinander zu legen, aber man kann zum Beispiel sehr schön sehen, dass eben manche haben, ziehen dann irgendwann einmal eine Stufe, wo sie wissenschaftlich ausgewählt haben, eine Personalentwicklungsfirma heran. Oder man geht her und die Berufungskommission ist schon maßgeblich ganz von Anfang an involviert, vom Schreiben des Textes zur Operationalisierung und so weiter. Oder kommt sie erst dran, wenn schon die Kandidaten einfach klar sind. Was natürlich eine Frage aufwirft, wie mache ich meine Qualitäten dingfest, wenn ich schon weiß, wer sich beworben hat und so weiter. Also das ist schon recht interessant, das mal durchzudenken. Dann in anderen zentralen Fragen, also Dimensionen, die genannt wurden, aber auch Herausforderungen, die genannt wurden, waren die Ähnlichkeiten zwischen den Institutionen schon sehr groß. Also da sieht man sehr schön, dass auf einer Metaebene da schon sehr viel gemeinsames Bewusstsein da ist und dass da auch sehr viel gemeinsame zentrale Spannungsfelder aufgekommen sind. Und Bei den Unterschieden zwischen den Fachkulturen ist es auch interessant, dass sie eher standortspezifische Nuancen gezeigt haben als so prinzipielle Nuancen sozusagen. Die Naturwissenschaften sind ganz anders als die Sozialwissenschaften. So einfach funktioniert es nicht. Da sind die Unterschiede oft vom Standort mehr geprägt, als sie von diesen disziplinären Unterschieden geprägt sind. Ich lade Sie ein, sich das genau anzuschauen, weil es ist auch nicht darstellbar und lesbar jetzt hier und es würde auch über den Zeitrahmen hinausgehen, das im Detail anzuschauen. Wir haben hinter jeder Choreografie die Besonderheiten hervorgehoben in einer Punktation und da kann man sehr schön sehen, was man sich rausnehmen kann. Vielleicht die besondere Aufmerksamkeit nur zusammengefasst. Zum einen ist es wichtig auf die Vorbereitung der Ausschreibung. Also wer ist da involviert, wer sozusagen definiert, was dieser Rahmen wirklich ist? Wie wird diese Berufungskommission konstituiert und was spielt da sozusagen, welches Nachdenken findet da statt, wer da drinnen sitzen sollte und so weiter und so fort. Dann die Frage der, und welches Know-how diese Personen auch haben sollten. Wir haben ja heute sehr viel über Know-how gesprochen. Wir sprechen dann später auch über Evaluierungswissen und über Verfahrenswissen. Und das ist ja schon sehr interessant. Was sollte man können, wenn man da drinnen sitzt und verstehen? Dann externe Begutachtung und die Rolle der Gutachterinnen. Auch hier haben wir ziemliche Unterschiede gesehen. Manche binden die Gutachter zweimal ein, einmal kurz, einmal lang. Andere ein einziges Mal und dann die werden auch nie wieder gesehen. Also da gibt es wirklich große Unterschiede, was die Rolle des Gutachters, der Gutachterin einfach völlig verändert. Dann der Strukturenablauf des Hearings, wie das sozusagen dieses Ballett aussieht. Und dann die Erstellung des Besetzungsvorschlags. Wie findet die statt? Gibt es da noch einmal externe Loops oder wie schaut das aus? Und dann, was sehr spannend war für uns, war die Schnittstelle zwischen der Berufungskommission und den anderen AkteurInnen. Senat, Rektorat, Berufungsbeauftragte im Verlauf des Verfahrens. Und wenn wir dazu noch kurz etwas sagen, ich sage nur das Stichwort Spion des Rektorats und dann werden Sie noch mehr irgendwie dazu hören. Da gehe ich dann auch gleich zu den Prozessen und Akteuren, wer ist involviert. Das Rektorat, Senat und Berufungskommissionen. Und da kann man sich die Frage stellen, und aus dieser Perspektive kann man sich unsere Studie anschauen, geht es um Gewaltenteilung oder eine strategische Partnerschaft? Das macht einen großen Unterschied, wie die Prozesse dann ablaufen. Sieht man die Berufungsbeauftragte oder die Qualitätssicherer als Spione oder Verfahrensexperten? Ist eine wichtige Frage. Berufungskommissionen, also wie strategisch wird dieses Feld positioniert im Rahmen der Institution? Also welche Rolle spielt das und daher, wie ist das aufgeladen, wenn man so möchte, wenn es um diese Entscheidung geht? Nämlich, das hat auch mit dem, worüber wir heute Vormittag gesprochen haben, mit der Frage der Ressourcen, die damit einhergehen, insbesondere bei den 98er, ist das ja sozusagen ein Ressourcengenerierungsmotor, wenn man so möchte. Und daher die Frage, was das für Institutionen tut, ist natürlich eine nicht unwesentliche. Dann geht es um Evaluierungswissen und die Erfahrung der Kommissionsmitglieder. Also wie gut ist man darin, explizit zu machen, was für einen Qualitätsmerkmale sind, nämlich so explizit zu machen, dass man sie auch tatsächlich in den Lebensläufen und in der Arbeit dieser Personen klar identifizieren kann. Und dann natürlich Spannungsfelder zwischen internen Perspektiven und auch externen Perspektiven, weil natürlich die GutachterInnen, die hier gefragt werden, müssen ja nicht unbedingt wahnsinnig viel wissen über die Institution und dann stellt sich natürlich immer das Spannungsfeld zwischen, was stellt sich diese Person als eine ideale Welt vor und wie läuft die Realität bei uns am und so weiter und so fort. Also das ist da, sieht man ein sehr schönes Spannungsfeld ausgehen. Naja, und da muss man sich die Frage stellen, wie übersetzt sich diese Definition von Qualität in die Praxis der Berufungsprozesse? Das heißt, ich muss mir überlegen, wie komme ich vom Stellenprofil dann zu einem Ausschreibungstext und was vermittelt dieser Ausschreibungstext genau? Gibt es breitere Qualitätsprinzipien in der Institution und haben die einen klaren Einfluss auf das Verfahren? Also gibt es die explizit für die Leute oder ist das irgendwie halt, dass man sagt, exzellent soll es sein, aber da weiß man nicht so recht, was damit eigentlich gemeint ist. Und ich habe ja auch gelernt bei meiner ersten Evaluierung beim ERC, dass es über Exzellenz noch Outstanding gibt und seither bin ich ja dem Exzellenzbegriff ja dann auch irgendwie nur mit Vorsicht begegnet. Man kann immer noch Outstanding sein. Dann die Frage der Bewerbungstools, da gibt es auch interessante Unterschiede, weil wenn ich mich strukturiert bewerben muss, das heißt, dass mir vorgegeben wird, in welcher Weise ich meine Informationen einfüttern muss, ist das ganz anders, wie wenn ich mich frei darstellen kann, weil da kann ich meine eigenen Schwerpunkte setzen, müsste man auch darüber. Dann die Einberufung der Kommission, als potenziell zentraler Schnittstellenmoment, also wer wie tut da mit. Dann die Kriterienraster, wann werden die gemacht? Werden die gemacht, nachdem ich weiß, wer sich beworben hat, oder mache ich die, bevor ich weiß, wer sich beworben hat? Das ist die Realität. Also da muss ich jetzt gar nichts unterstellen, sondern es wird einfach unterschiedlich gehandhabt. Dann das Hearing. Und da ist es spannend zu fragen, wer stellt sich eigentlich wem vor? Also stellen sich die Kandidaten uns vor oder stellen wir uns auch den Kandidaten vor? Und was wird da für eine Beziehung aufgebaut im Rahmen dieses Berufungsprozesses? Und dann geht es natürlich auch um die Entscheidungsfindung. Wie qualitativ ist die in dem Sinne der Auseinandersetzung oder ist das dann sozusagen die Frage des Abstimmungsrituals und so weiter und so fort? Und ich glaube, da gibt es auch einiges an Dingen, die man sich durchschauen könnte, sollte. So.
Genau, so, welche Anregungen und Perspektiven für eine Reflexion ergeben sich jetzt daraus? Wir sagen ja bewusst Anregungen und nicht Empfehlungen, weil es für uns wirklich um Denkangebote geht. Wir haben die große Freude gehabt, im Rahmen der Studie auch mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten in den Institutionen, die wir beforscht haben, die sich sehr detaillierte Gedanken zu diesen Dingen machen, die auf sehr gute Ideen kommen, die auch gemeinsam einen Lernraum aufmachen. Und was wir tun möchten, ist einfach Dinge zusammenzuholen, auf Spannungsfelder hinzuweisen und damit eine Möglichkeit zu geben, über Dinge nachzudenken und dann natürlich auch sie in den Kontext mit der Passform an die jeweilige institutionelle Kultur zu übersetzen, weil, wie heute schon mehrmals erwähnt wurde, Institutionen sind sehr unterschiedlich, unterschiedlich groß, unterschiedlich fokussiert und es kann nicht das Ziel sein. Auch wenn wir gesagt haben, es gibt eine große Heterogenität, ist das keine negative Aussage, weil es auch nicht das Ziel sein kann, alle Dinge gleich zu gestalten, wenn sie unterschiedlich mehr Sinn machen. Wir werden das in drei Gruppen machen. Einerseits die Gestaltung der Verfahren, dann die Dimensionen von Qualität und drittens das Verhältnis verschiedener ProfessorInnen-Kategorien und die Auswirkungen auf die Qualitätskultur. Die erste Anregung wird Menschen, die sich mit Universitäten befassen, nicht erstaunen. Auch in diesem Bereich wie in vielen anderen ist Kommunikation ein ganz zentrales Thema und zwar zwischen den unterschiedlichen Gewalten, die gerade schon erwähnt worden sind. Und auch wenn es da ganz unterschiedliche Modelle gibt, hat sich doch in der Reflexion relativ stark herausgestellt, in der Perspektive der Menschen, die wir befragt haben, dass es ein Vorteil ist, wenn es Schnittstellen zwischen den strategisch Leitungsakteurinnen und der Berufungskommission gibt, weil dann einfach strategische Überlegungen, Qualitätseinschätzungen fließen und verhandelt werden können. Und dass dies insbesondere früh im Verfahren von Vorteil ist, wenn es um die Profilierung der Stelle geht, wenn es um das Ausarbeiten der Stelle geht, wenn es um das sich Zeit nehmen geht, sich zu überlegen, was möchte man eigentlich strategisch und wie setzt man das in Qualitätsüberlegungen um. Das geschieht an manchen Institutionen unter Einbindung der Berufungskommission auch bereits vor der Ausschreibung. Jedenfalls ist aber die konstituierende Sitzung der Berufungskommission, wann auch immer sie stattfindet, ein sehr wichtiger und zentraler Moment, wo auch diese Information fließen kann und wo sozusagen eine breitere Qualitätskultur in die Arbeit der Kommission hereinwirken kann. Einem zweiten Punkt geht es um Evidenz und um die Frage, und hier wird die Frage der Gestaltung der Prozesse ganz wichtig, weil Qualität nur dann eingeschätzt werden kann von einem Gremium, wenn eine Grundlage für die Einschätzung der Qualität da ist. Das heißt, mal plakativ gesagt, wenn es zum Beispiel um Führungsqualitäten geht, das ist eine wichtige Dimension, die immer wieder erwähnt worden ist, dann ist es ein Unterschied, ob man das auf der Basis der Antwort zu einer Frage, die vielleicht 30 Sekunden dauert, tun muss als Kommission, oder ob man ein detailliertes Konzept oder die Einschätzung einer Personalberatungsfirma als Grundlage hat. Das heißt, die Frage, welche Evidenz für eine Berufungskommission zur Verfügung steht, ist eine, die wichtig ist, aktiv zu gestalten. Und das hängt auch mit der Frage der Planung von Hearings zusammen. Das wurde schon erwähnt, wer stellt sich wem vor. Und eine besonders interessante Frage, die wir jetzt hier nur anteasern können, die wir da hatten, ist, wie viele informelle Elemente soll es rund um Hearings geben? Soll es gemeinsame Abendessen geben? Soll es Vorstellungen des Instituts geben? Wie steht hier sozusagen das Formelle zum Informellen? Ist eine sehr kontroversielle, aber interessante Frage. Externe Perspektiven sind zentral für Qualitätseinschätzung, sind zentral auch, um die Einschätzung von Qualität in internationalen Diskussionen zu verankern. Aber eine wichtige Sache, die sich für uns in der Studie ergeben hat, ist, dass natürlich auch eine Frage der Verantwortung besteht und die Frage der Verantwortung damit zusammenhängt, wer in welchem Prozess welche Kriterien, welche Dimensionen von Qualität einschätzen kann. Da ist es einerseits wichtig, dass auch wieder Kommunikation stattfindet, darüber, wie auch eine Berufungskommission Qualität sieht und wie das strategische Profil einer Stelle ist, als Kommunikation an externe GutachterInnen zum Beispiel. Aber es ist vor allem auch wichtig, dass externe Personen nicht alle Kriterien, nicht alle Dimensionen von Qualität gleich gut beurteilen können und dass daher, wenn man das sozusagen als Gedankenexperiment machen würde, quasi ein Auslagern der Verantwortung für die Entscheidung an die Externen, weil sie vermeintlich objektiver sind, auch dazu führt, dass bestimmte Dimensionen von Qualität ausgeschlossen werden oder zu wenig berücksichtigt werden. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben die Freude gehabt, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, die sich sehr viele Gedanken zu dem Thema machen. Und das ist, glaube ich, auch bei Quora ein ganz wichtiges Thema, nämlich Wissen und Expertise im Bereich der Evaluierung wertzuschätzen, sowohl Verfahrenswissen in Bezug auf die ExpertInnen aus der Qualitätssicherung, wenn es um den Ablauf vom Verfahren geht, aber auch insbesondere Evaluierungswissen. Wir haben in allen Interviews die Frage gestellt, was ist für Sie sozusagen die stärkste Vorhersage, dass eine Kommission gut ablaufen wird, und die Antwort war so gut wie immer die Erfahrung der Personen, die in der Kommission drinnen sitzen. Das heißt, Evaluierungswissen auf Seiten des akademischen Personals ist wichtig und ist auch wichtig zu entwickeln und wertzuschätzen, weil Universitäten Organisationen sind, die auch von sehr viel Wechsel gekennzeichnet sind, natürlich. Dann ist vorhin gerade schon die Frage aufgetaucht, wann redet man über Qualitätskriterien? Wir haben festgestellt, es ist schon mal gut, wenn man überhaupt darüber redet. Und noch besser ist natürlich, wenn man sie klar definiert. Und noch besser ist tatsächlich, wenn man sie klar definiert, bevor man sich alle Bewerbungen durchgelesen hat und vielleicht schon ein implizites Bild davon hat, wen man hätte. Das ist auch ein Weg, strategische Spiele in produktive Bahnen zu lenken. Wir sagen hier bewusst produktive Bahnen, weil wir nicht glauben, dass Berufungsverfahren irgendwann ein nicht strategischer Raum sein werden. Aber man kann einiges tun, um sozusagen das produktiver zu machen. Ein detaillierter Kriterienkatalog ist da wichtig, weil er Qualität explizit diskutierbar macht, weil man die Gewichtung von Kriterien diskutieren kann, Mindestanforderungen definieren und Transparenz sicherstellen kann. Generell über Qualität zu sprechen hilft. Es ist hilfreich, wenn Menschen in Berufungskommissionen sich auf einen breiteren Diskurs in der Institution beziehen können, was Qualität ist. Zum Beispiel im Rahmen von Lehrvorträgen, wie stellt man sich in einer Einrichtung das Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden vor und passt das, was man in diesem Probelehre zu sehen bekommt, zu dieser Vorstellung. Und da ist es wichtig, dass es ein Rahmennarrativ gibt, wie sich das sozusagen in der Institution darstellt. Die größte Herausforderung von allen wahrscheinlich ist, die verschiedenen Dimensionen von Qualität zu gewichten und in Balance zu halten, sodass nicht eine, und ich glaube, Sie können alle vermuten, welche das ist, am Ende den Ausgang des Verfahrens determiniert oder dass nicht eine Form von Evidenz, wie zum Beispiel quantitative Indikatoren, am Ende bestimmen, was herauskommt, was ja sozusagen auch im Zuge der internationalen Dimension, Diskussion immer wieder kritisiert wird. Es gibt da drei Faktoren, die eine Schlüsselrolle haben, nämlich einerseits Kriterienkataloge einzusetzen, gewichtete Kriterienkataloge, wie schon erwähnt, bewusst ungleiche Evidenzlagen auszugleichen. Wir haben eine sehr, sehr mächtige, sehr, sehr gute Evidenzlage für alles, was mit Forschung zu tun hat. Das ist eine tolle Ressource. Und es geht gar nicht so sehr darum, die zu vermindern, aber es geht darum, andere Dinge zu stärken. Und es ist wichtig zu wissen, wofür steht man als Institution, wenn es um Qualität geht. Und wie schon erwähnt, das muss natürlich nicht und soll nicht wahrscheinlich für jede Institution gleich sein.
Gut, dann gehen wir jetzt speziell in die einzelnen Kriterien kurz hinein. Und ich beginne mit der Forschung. Und da ist es natürlich so, und das hast du ja gerade schon angeschnitten, da haben wir eine Menge von quantitativen Kennzahlen, die ja schon von der Universität selbstständig performiert werden. Man wird ja immer gefragt nach den berühmten Q1-Publikationen und ähnlichen Dingen. Und da ist halt die Frage, wie bringt man das in einen breiter gestellten Qualitätssicherungsdiskurs hinein? Und da könnte es schon hilfreich sein, dass man einfach auch bei den Berufungskommissionen, insbesondere wenn sie noch nicht sehr viele erfahrene Leute drinnen haben, das vielleicht auch ein bisschen, also nicht nur, also auch so eine Art wie Schulung macht, in dem Sinne sensitiv zu sein für das, was Zahlen mit einem tun. Weil sie natürlich immer der sicherere Weg sind. Wenn ich ein Argument bauen möchte, dann fühle ich mich sozusagen wesentlich leichter, das leichter argumentierbar, wenn ich irgendeine Zahl habe, an der ich mich festhalten kann. Und man muss sich auch überlegen, und das war ein ganz wichtiger Punkt, und heute ist ja auch schon Gender and Diversity angesprochen worden, ist die ganze Frage, die Fairness in der Bewertung von Leistung und Möglichkeitsbedingungen. Und man muss sich wirklich genau Lebensläufe anschauen und die Rahmenmöglichkeiten, die Personen gehabt haben, um bestimmte Leistungen zu erbringen. Und da kann ich nicht einfach sagen, ich brauche jetzt einen Professor und ich schaue mir an, wie viel hat jeder gemacht. Und das stelle ich einfach nebeneinander, sondern ich muss mir auch anschauen, wie das in Relation zu den Möglichkeiten steht. Und da gibt es doch auch Universitäten, die sich da schon relativ viel Gedanken dazu gemacht haben, wie sie zum Beispiel Unterbrechungen von Karrieren mit einbeziehen und ähnliche Punkte. Das ist aber nur eines, es geht wirklich darum, wenn jemand von einer Stelle kommt, wo schon sehr, sehr viele Möglichkeiten da war, wo sehr viel Unterstützung da war und so weiter, hat die Person einfach ganz andere Karten wie eine Person, die vielleicht sozusagen von einer kleineren Institution kommt, die diese Unterstützung nicht erhalten hat. Dann Lehre und Didaktik, die werden zwar zunehmend als Qualitätsdimension aufgewertet, und da ist es natürlich besonders wichtig, dass man die Studierenden aktiv einbindet in die Gestaltung dieser Art von Evidenz und da wirklich offene Fragen stellt und sich halt auch überlegt, wie man das besser einfangen könnte. Das ist zum Teil aufgrund der Tatsache, dass das alles sehr zeitlich gedrängt sehr oft ist und einfach sehr getaktet ist, sind dann oft so Probevorträge, die dann irgendwie ganz kurz und dann kann ich zwei Fragen stellen und so weiter und dann soll ich halt sagen, wie das sich didaktisch abbildet. Man könnte aber auch darüber nachdenken, eben die Bewerbungsunterlagen so zu strukturieren, dass in der einen oder anderen Form auch die didaktische Kompetenz im Detail qualitativ mehr herausgearbeitet wird als eine Liste. Ich habe 37 Lehrveranstaltungen gehalten und da waren 200 Studierende drinnen und sagt mir einfach noch nicht sehr viel über das, was hier an Qualität geboten wird. Und dann kommen schon die schwierigeren Teile, weil Lehre und Forschung, also Forschung ist immer sozusagen das Primat, dann kommt Lehre, das ist jetzt immer wichtiger geworden, und Didaktik, da bin ich mir noch nicht so sichtig, wie wichtig die geworden ist, aber dann kommt die Third Mission schon. Und das wird als Qualitätsaspekt klar wichtiger, das ist richtig, aber haben wir eigene Qualitätskriterien dafür? Ab wann gilt etwas wirklich als Third Mission? Und oder kann man auch diese Wirkung in die Gesellschaft synergistisch innerhalb der Dimension von Forschung und Lehre beurteilt werden? Also wie lehrt man und was lehrt man und wie arbeitet man in der Forschung zusammen und so weiter? Da gibt es noch einiges an Entwicklungsmöglichkeiten, um das jetzt mal positiv zu formulieren, im Ausbau dieser Dimension. Dann kommt wahrscheinlich eine der umstrittensten und heikelsten Dimensionen, nämlich Führungskompetenz. Und da ist es besonders, geht das auseinander, dass einerseits die Einschätzung extrem hoch ist, dass es wichtig ist, da sind sich alle einig, aber die Qualität der Beurteilung herrscht sehr oft Ratlosigkeit, wie man das jetzt genau beurteilen soll. Reicht es aus, wenn die Person sagt, ich habe in der Vergangenheit 3 Projekte geleitet und da waren 5 Dissertanten dabei, die haben alle überlebt und abgeschlossen und daher habe ich Führungsqualitäten, oder was würde ich erwarten sozusagen von einer Person, was nennen wir eigentlich als eine Führungsqualität? Und da brauchen wir eine bessere Evidenzgrundlage. Und manche Universitäten versuchen da zum Beispiel einerseits eine bewusste Restrukturierung der Bewerbungsunterlagen, auch so ein bisschen die Philosophie dessen, was es heißt, zu leiten, wie gehe ich damit um, aber natürlich auch, und das sind auch Möglichkeiten, die wahrgenommen, dass man externe Experten einbinden könnte, wie Personalberatungsagenturen oder Ähnliches. Dann ist es ein großes, aber ein Tabuthema gleichzeitig, nämlich das Thema der Passform. Und wir haben heute darüber gesprochen, über die Tatsache, dass die Universitäten ja nur ein Segment sind, an dem, wo das Forschungspersonal hingeht, wenn man so möchte, die ForscherInnen. Aber der Punkt ist halt, dass man sich in der Privatwirtschaft sehr viel oft klarer äußert darüber, ob jemand passt in eine Firma oder sonst irgendwas. An der Universität haben wir da keine Möglichkeit bis jetzt so richtig entwickelt, darüber zu reden, passt eine Person auch in diese in diesen Raum hinein. Das ist ein extrem heikles Thema, das explizit anzusprechen und festzulegen, was die Rolle im Verfahren sein soll. Dann Passform als sekundäres Kriterium, ja, zu definieren und die Überprüfung der Elemente auf eine spätere Phase des Verfahrens ein Stück weit zu verlegen. Oder auch, inwieweit lassen wir im Hearing, und das hast du ja schon auch gesagt, informellere Elemente zu, dass wir auch so ein bisschen die Person kennenlernt, wie sie funktioniert. Und da gibt es, weil wir sehr viel über Amerika auch in der Früh gesprochen haben, da ist eine ganz andere Hiring-Kultur, aber auch eine ganz andere Art, mit Tenure-Track-Positionen umzugehen, muss man auch gleich dazu sagen. Dann kommen wir zu dem, was heute ganz explizit schon angesprochen ist, Open Science. Und das kommt als Qualitätsdiskussion-Dimension so gut wie gar nicht vor. Also sicher ist es gut, das ist so irgendwie die moralische Aussage. Und das unterscheidet sich eigentlich ziemlich deutlich vom internationalen Trend, wo man anfängt, stärker darauf zu schauen. Das spielt noch wenig Rolle. Und ich glaube, dass es durchaus interessant wäre, sich zu überlegen, in welcher Funktion könnte man das in diesen Prozess einbauen, dass man auch so ein Hineinwachsen einer Dimension in eine Entscheidung irgendwie möglich macht. Gut, und jetzt komme ich zu dem letzten Punkt. Und Sie haben ja schon meine Wortmeldung auch vorhin daraus etwas erahnt. Wir haben immer wieder, sind wir in den Diskussionen auf diese Trennung von 98er und 99er Professuren gestoßen. Und das schafft unglaubliche Probleme in der Qualitätseinschätzung. Wir haben fehlende Rahmendefinitionen der erwarteten Qualitätsniveaus von Professuren auf Full Associate and Assistant Level. Und es ist oft gar nicht so klar, sozusagen, wie sich die dann unterscheiden, ob ich jemanden auf eine Tenure Track Assistant Stelle berufe oder schon als Full Professor. Und da sieht man oft sehr, wie soll ich sagen, variable Größen, die natürlich vorprogrammiert für Unzufriedenheiten sind innerhalb von Institutionen und daher kontraproduktiv sind. Wir haben sehr große Ungleichheiten innerhalb der Universität an Möglichkeitsräumen. Das kommt zu meinem Thema davor, dass ich natürlich ohne Ausstattung und ohne Ressourcen, die mir die Institution zur Verfügung stellt, auch andere Qualitätsmöglichkeiten habe, diese zu entwickeln. Und das müsste natürlich auch berücksichtigt werden. Dazu ist vielleicht noch bedingt dadurch, dass die gesetzliche Verfahrenstrennung zwischen 98 und 99,5 da ist, merkt man auch so ein bisschen und durch fehlende Vertrauensbeziehungen innerhalb der Institutionen, also auch, ich habe vorhin schon so von der Spionage und so weiter gesprochen, und so wie die Praxis, dass die 98er Professuren mit Ressourcen auszustatten sind. Und da gilt es tatsächlich mal eine Diskussion darüber zu führen, wie wir uns eine Universität vorstellen, weil derzeit ist das auf einer sehr großen Ungleichheit aufgebaut, wobei dann aber Leistungserwartungen relativ gleich ausschauen nach einer Zeit. Und da ist, glaube ich, etwas zu tun, ohne dass wir jetzt sagen, wie das zu tun ist, aber ich glaube, es ist eine Diskussion angebracht, nämlich mittelfristig sich zu überlegen, was man da für eine Dynamik schafft, wenn man quasi diese strukturellen Ungleichheiten macht. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, ich bin auch ein Fan davon, dass wir uns vielleicht unsere Sprache überlegen könnten als eine Sozialwissenschaftlerin, zweiter Bildungsweg, aber gut, als Sozialwissenschaftlerin, mir halt zu überlegen, wenn ich von Humanressourcen spreche, wenn ich von Personalausstattung spreche und so weiter, dann muss ich mir halt schon überlegen, was das dann auch sozusagen für Rollenverständnisse und Beziehungsverständnisse zum Ausdruck bringt. Sprache ist etwas ganz Wichtiges und wir können uns durchaus auch überlegen, wie wir unsere Sprache diesbezüglich verändern können. Es entstehen daher aber auch negative Incentives für Fachvertreterinnen, diese Mindeststandards dann auch einzufordern. Dadurch mischt sich plötzlich etwas, was eigentlich, und wir können daher auch nicht entsprechend der Marktlage gut ausschreiben. Das heißt, das, was ganz viele Länder, wie sie Tenure Track eingeführt haben, gemacht haben, dass man Open-Rank-Ausschreibung machen kann, wird in Österreich nur sehr marginal verwendet, wenn überhaupt. Und da wären sicherlich Dinge, über die man nachdenken sollte und über die man ernsthaft diskutieren sollte. Und schließlich, also das bringt mich zu unserem letzten Punkt, Open-Rank-Ausschreibungen, dann auch die Formulierung für Rahmenqualifikationsprofile, also was muss jemand haben, der Assistant, Associate oder Full sein, wie müssen sich die unterscheiden? Dadurch, dass das getrennte Verfahren sind, muss ich mir diese Frage nie stellen. Das heißt, ich kann heute einen Full-Professor berufen und dieselben Qualitätskriterien morgen auf einen Assistant-Professor anwenden, ohne dass jemand kommt und sagt, das geht nicht sozusagen, weil sie ja völlig voneinander getrennt ablaufen. Und wir müssen auch, wenn man das als Gesamtinstitution denkt, über Ressourcen Zugang und über Ressourcenverteilung reden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir Qualität als in Relation zu den Möglichkeitsräumen sehen wollen und nicht als ein abstraktes Konstrukt, das ich halt an irgendetwas messen kann. Daher jetzt unsere abschließenden Überlegungen. Nochmal zusammenzufassen, es ist ganz wesentlich, Verfahrens- und Evaluierungswissen ist essentiell für eine institutionelle Entwicklung und daher muss das auch wertgeschätzt werden. Also da muss auch Raum geboten werden, für so etwas zu entwickeln und das muss auch wertgeschätzt sein. Die Dimension von Qualität und ihre Gewichtungen müssen regelmäßig neu gedacht werden. Das ist jetzt nicht eine revolutionäre Ansage, sondern das ist eigentlich etwas, was in sehr regelmäßigen Abständen, wir sagen immer, wir entwickeln uns rasch und wir werden jetzt so und so. Naja, dann müssen wir uns auch hinsetzen und uns überlegen, was heißt das für unser Qualitätsverständnis. Dann geht es um diese Verschränkung von Kommunikationskultur und Qualitätskultur. Weil eine Qualitätskultur im weiteren Sinn kann nur dann entstehen, wenn es auch Räume des Austausches darüber gibt, wie die überhaupt aussieht. Und Kultur ist wirklich ein sehr viel verbreitet, ein breiterer Prozess, in dem eine Institution sich darauf einigt, was eigentlich unter Kultur, unter Qualität zu verstehen ist. Und eben nicht nur ein Kriterienkatalog. Und natürlich müssen wir damit auch, wir haben ja ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesen ganzen Zahlenfaktoren. Natürlich, wenn ich mit einem Rektor spreche, sagt er, na, diese Rankings, ganz schlimm und so weiter. Und morgen ist auf der Homepage und so weiter das letzte Ranking publiziert. Naja, da muss man sich halt überlegen, welche Messages dann gesendet werden. Man kann sozusagen beide Diskurse wohl nicht nebeneinander ganz problemlos stehen lassen. Und ich glaube, dass diese Auswirkungen des Qualitätsdiskurses, die gehen weit über die Berufung hinaus und haben auch ein Signal für den Nachwuchs. Und da sind wir wieder in dieser Frage, bin ich dann secondary, wenn ich da nicht, also da müssen wir wirklich daran arbeiten, wenn wir darüber nachdenken wollen, dass eine Universität mehr ist als eine selbstreproduzierende Institution. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.